Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 105. Folge des Computer Club 2. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
Auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen.
Ja, das darf nicht fehlen.
Genau. Dabei.
Wir haben heute als Themen zusammengestellt 10 Millionen Artikel in der Wikipedia.
Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Innerhalb von 7 Jahren haben die es geschafft, 10 Millionen Artikel reinzustellen. Und ein ungarischer Artikel, der hat die 10 Millionen vollgemacht.
Ja, und der ist, glaube ich, auch angeschrieben worden und so und beglückwünscht worden als 10 Millionster Artikelschreiber. So, in Deutschland haben wir wie viel? Da haben wir
700.000
Seiten. Ja, ich habe ja die Wikipedia auf meinem kleinen Handy, da kommen gerade mal 576.000 Seiten zustande.
Ach, ist das
und dann
wenig.
Noch so klein.
Ach, ist das wenig.
Ja. Ja. Und dann haben wir noch das Thema die EU und eine Untersuchung, was eigentlich RFID-Chips so bewirken. Da können Sie mitmachen. Sie haben noch bis zum 25. April Zeit, darauf einzugehen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen was
Dir
reden.
Mir liegt was am Herzen.
Ja, mir liegt etwas am Herzen. Das lag mir eigentlich schon früher am Herzen. Ich habe früher einmal in der ARD eine Sendung gemacht. Und diese Sendung, die hieß Schonzeit für Scharlatane. Und dabei bin ich einigen Leuten hinterhergestiegen, die sich als die großen Wünschler ausgegeben haben. Das waren sehr viele Leute, waren vor dem Staatsanwalt und wurden auch bestraft von den Leuten, die ich da ausgesucht hatte.
Du meinst die Wünschel-Routengänge?
Ja, die haben also so Kästen gebaut und die sollten die Erdstrahlen.
Sind das nicht entfernen. Verschiedene Themen, Herr Back?
Was denn?
Wenn jemand Kästen baut und dir da nichts reinbaut oder einen Transistor die Beinchen zusammenlötet oder sowas, das ist Betrug, das ist klar.
Ja.
Aber die Leute, Wünschelroutengänger, dass es da Leute dabei gibt, die betrügen, ist ganz klar.
Ja.
Aber dass es Menschen geben kann, die irgendwelche Dinge wahrnehmen, die wir nicht messen können, noch nicht, die wir nicht sehen können, das kann man doch gar nicht ausschließen.
Die Wissenschaft schließt das eigentlich aus.
Die Wissenschaft weiß es nicht.
Weil man festgestellt hat, dass dass die Wünschelrute sich beugt und ausschlägt, das sei also Idiomotorik. Also
ja, okay.
Motorik durch Vorstellungskraft.
Ja, gut.
Die sehen irgendwo Brennnesseln und sagen, oh, da müsste ja ein bisschen Feuchtigkeit drunter sein.
Vielleicht kann es ja sein, dass die irgendwelche Empfindungen haben, die unbewusst ablaufen. So wie die Olfaktorik festgestellt hat, dass wir Partnersuche zum Beispiel über Gerüche machen, die wir gar nicht wahrnehmen können.
Ja.
So gibt es ja auch andere Dinge, die wir nicht wahrnehmen können. Also ich denke, man sollte hier von bewusstem Betrug ganz klar unterscheiden, dass es irgendwas geben könnte, was wir nicht wissen.
Gut. Also der Wünschelrutengänger war ja mal ein Beruf. Das war ein Lehrberuf und im Mittelalter wurden diese Leute eingesetzt im Bergwerk und haben dann mit der Wünschelrute im Bergwerk versucht, vorher Wasser zu finden. Die haben also nicht Wasser gesucht, sondern die haben Wasser gefunden, um es zu entfernen, nachher, damit sie nicht im Wasser abgestürzt sind. Dieser Beruf, der wurde aber dann nach einiger Zeit, ausgangs des Mittelalters, wurde das dann wiederum verpönt und die Leute wurden eigentlich bestraft damals. So, um was es mir jetzt geht, ich habe also erfahren von jemand, bei dem war ein Wünschelrutengänger zu Hause und der hat festgestellt, dass in der Küche ganz starke Wasseradern sind und dass die sehr schädlich sind und eine negative Strahlung ausstrahlen. Erdstrahlen, kennst du Erdstrahlen?
Ich habe noch keine gesehen,
auch
noch keine gemessen.
Doch, aber die messen das, die können das sehen und vor allen Dingen messen die das auch im 18. Stock eines Hochhauses. Da sagen die, da unten drunter in der Erde, 18 Stockwerke drunter, da sind Wasseradern und sie müssen jetzt das Bett anders stellen, weil sie gestört sind beim Schlaf und so weiter.
Du weißt
und so weiter.
Doch, wie viele Wasserleitungen in so einem Hochhaus liegen.
Ja, und darum geht's mir. Weil jetzt sagte der natürlich die Lösung. Und er sagte, er wäre Arzt, hat er sogar gesagt. Er wäre Arzt. Und die böse Strahlung, die müsse raus, die müsse weg. Und er hat dann ein Gerät hingestellt. Und das Gerät ist so ein Aluminiumblech. Das ist ein bisschen gebogen, sieht aus wie ein Pfeil. Und das Tollste daran ist, dass mit Tesafilm ein Centstück auf dieses Aluminiumblech drauf geklebt ist.
Und was hat das gekostet?
Das hat 300 Euro gekostet.
Du Scheibenkleister.
Ja. Darum geht's mir, dass Leute so betrogen werden mit so einem Mist. Und ich hatte damals bei der Sendung, Schonzeit für Scharlatane, hatte ich Kästen gehabt, die hatten ein Kabel, dran mit einem Stecker. Und wenn man die Kiste geöffnet hat, obendrauf stand natürlich Öffnen verboten.
Ja,
das war ja klar. Da war die mit Kerzenwachs ausgefüllt. Und wenn man ein bisschen gepult hat im Kerzenwachs, hat man gesehen, dass der Stecker irgendwo abgeschnitten war. Und das war's. Und das waren, damals kostete das schon 300 Mark. Jetzt angepasst an die Eurozeit, jetzt kostet sowas scheinbar 300 Euro.
Gut, also das ist sicherlich nicht in Ordnung, das ist auch Spinnerei.
Nein, also ich werde jetzt weitergehen da drin. Ich werde weiter da drin weiterforschen, was da so, es wird ein Unsinn erzählt, es wird ein Mist erzählt, von den ich jetzt auf dem Kicker habe. Das ist ein pensionierter Oberstudienrat. Der erzählt einen Mist mit Wunderwasser, mit Weihwasser, mit also unglaublichen Sachen von negativen Strahlen, die man umsetzen muss in positive Strahlen. Und da werden die Leute doch verrückt gemacht.
Ich gehe mit dir vollständig konform. Ja. Nur bitte lass der Wissenschaft noch eine Lücke offen, dass sie Dinge entdecken kann, die wir heute noch nicht wissen.
Ja, ich werde es sowieso nicht rauskriegen.
In der vergangenen Woche kam die Meldung über die Ticker, dass mittlerweile 10 Millionen Artikel in Wikipedia gespeichert sind. In der internationalen Ausgabe natürlich. Wikipedia hat im Moment 250 Sprachen zu bedienen. Und dieser 10-millionste Artikel, der war in Ungarisch. Und zwar ging es da um einen Maler, den Nicolas Hillard. Der hat die 10 Millionen vollgemacht. Und jetzt in der Leitung haben wir Arne Klempert. Herr Klempert, schönen guten Tag. 10 Millionen ist eine ganz schöne Menge. In welcher Zeit haben Sie das gesammelt?
Schönen guten Tag. Ja, allerdings ist 10 Millionen eine ganze Menge. Damit hätte, glaube ich, auch niemand, der seinerzeit im Jahr 2001, als die Wikipedia als noch leere Webseite, als leeres Wiki an den Start gegangen ist, hätte, glaube ich, niemand geglaubt, dass 7 Jahre später 10 Millionen Artikel in 250 Sprachen in diesem Projekt entstanden sind und ja nicht nur entstanden sind, sondern auch permanent weiter gepflegt werden.
Mhm. Sitzen Sie noch in dem schönen alten Büro, wo ich mal war?
Nein, das war mein vorheriger Beruf. Mittlerweile habe ich Wikipedia zu meinem Beruf gemacht und bin jetzt seit Oktober 2006 Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland und damit erster Mitarbeiter in Deutschland überhaupt.
Aha. Bei den Einträgen, bei diesen 10 Millionen Einträgen, in der Hauptsache sind die ja in Englisch. Aber direkt nach Englisch kommt schon Deutsch. Das ist ganz erstaunlich. Was?
Ja, die deutschsprachige Wikipedia ist gemessen an der Zahl der Muttersprachler eine der erfolgreichsten Ausgaben überhaupt. Nicht nur was die Menge der Artikel angeht, mit gut 700.000 Artikeln eben auf Platz 2 des internationalen Rankings, sondern auch, und das sagen uns insbesondere die Wikipedianer aus anderen Sprachen, die ein bisschen Deutsch können, die deutschsprachige Wikipedia genießt auch qualitativ einen exzellenten Ruf. Sowohl innerhalb der Wikipedia-Community als auch hierzulande gab es verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, die eben der Wikipedia ein qualitativ sehr hohes Niveau bescheinigt haben. Mhm.
Nach Deutschland kommt dann Französisch, Polnisch und dann schon Japanisch. Und Sie haben selbst so Sachen, die ich eigentlich kaum irgendwo schon mal gesehen oder gehört habe. Maranti, Tagalog und dann die kartonesische Sprache. Auch das sind Sprachen, die in Wikipedia bedient werden.
Also grundsätzlich kann jede Sprache eine eigene Wikipedia-Ausgabe starten. Wichtigste Voraussetzung ist, dass es genügend Sprecher gibt, die auch aktiv an der Erstellung einer solchen Enzyklopädie mitarbeiten wollen. Naturgemäß sind wir in denjenigen Sprachen, die in den Industrieländern gesprochen werden, relativ gut aufgestellt. In den Sprachen, die nun überwiegend in Drittwelt- oder Schwellenländern gesprochen werden, ist da noch einiges an Nachholbedarf.
Ich frage mal gerade meinen Kollegen, ich habe nämlich so den Eindruck, als würde der Riporisch sprechen. Kennst du Riporisch?
Nee.
Kennst du Ripo auch nicht? Er kann ja vielleicht mal nachgucken in der Wikipedia. Das ist also so eine Rheinlandsprache.
Ich glaube, da gibt's auch selber eine Wikipedia.
Ja.
Ja, also ja.
Riporisch.
Gibt's ja, alles klar.
Ich habe in meinem Handy mit viel Erfolg bisher eine mobile Wikipedia drin gehabt. Oder hab sie noch drin? Und da habe ich eben mal nachgesehen, da sind 573.946 Seiten.
Oh, hast du aber alte Ausgabe. Ja? Och, ist die alt.
Ja, ich weiß nicht, da passiert nicht mehr allzu viel in diesem mobilen Teil für PDA und für Handys. Warum ist das eigentlich so ruhig geworden da?
kann ich nicht sagen, weil es letztlich nicht unser Projekt ist, sondern das macht eben, da macht sich jemand das Prinzip der freien Inhalte zunutze. Grundsätzlich stehen nämlich sämtliche Inhalte der Wikipedia unter einer freien Lizenz, die es jedermann erlaubt, die Inhalte zu nehmen und auch weiter zu verbreiten.
Man macht doch vielleicht immer mehr Arbeit, ne?
Bestimmungen eingehalten werden. Vielleicht hat er im Moment einfach andere Dinge zu tun.
Oder so 10 Millionen Artikel. Naja, wie viele Deutsche sind es denn eigentlich?
Es sind im Moment 700.000.
700.000.
Ja. Herr Klampert, es gibt ja nun, wenn solche Dinge da eingetragen werden, und es kann ja eigentlich jeder daran mitmachen. Früher war es so ziemlich unkontrolliert, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so offen. Gibt es da auch eine Menge Ärger, dass irgendjemand was reinschreibt, was nicht stimmt, wissentlich oder unwissentlich?
Also solche Auseinandersetzungen über die Inhalte, ob es nun absichtlicher Vandalismus war oder einfach aus Unkenntnis Fehler oder vielleicht Inhalte eingetragen, die andere in der Wikipedia nicht gut aufgehoben finden, das gibt's täglich, minütlich. Das ist aber auch keine neue Entwicklung, sondern das haben wir seit den Anfangstagen. Hier spielt sich das Grundkonzept der Wikipedia aus, dass eben einerseits jedermann an den Artikeln mitarbeiten kann, ohne sich vorher irgendwie anmelden zu müssen oder erstmal einen Antrag schreiben zu müssen. Das ermöglicht auf der einen Seite natürlich schnelles Einfügen auch von Falschinformationen. Auf der anderen Seite steht aber eben auch die Möglichkeit, dass jeder Leser zum Mitautoren werden kann und diesen Unsinn dann gegebenenfalls auch ganz schnell wieder aus der Wikipedia rausnehmen kann. Das ist das eigentlich Faszinierende an dem System und das Neue, dass dieser Diskussionsprozess, der in klassischen Redaktionen hinter verschlossenen Türen stattfindet, hier eben öffentlich ausgetragen wird und jeder daran mitwirken kann.
Das Bild, was von mir in der Wikipedia ist, das haben Sie fotografiert, ne?
Genau, das habe ich, ich glaube, das war seinerzeit 2003 oder 2004 muss das gewesen sein.
Ja, und da gab es auch keine Rechteprobleme.
Nee, ich habe das Foto gemacht. Sie sind Personen öffentlichen Interesses, beziehungsweise haben durch ihr Okay, fotografiert zu werden, damit ihre Zustimmung gegeben, dass auch ihr Bild in der Wikipedia enthalten sein darf. Und seitdem ist das Bild da drin.
Wikipedia war ja nun mit dieser Idee ein Vorreiter. Wenn ich mir überlege, dass im letzten Monat Brockhaus die gedruckte Ausgabe eingestellt hat und jetzt auch nur noch online zu lesen ist, muss man doch sagen, Sie haben Geschichte geschrieben damit.
Naja, also zunächst hat der Brockhaus ist ja schon wieder ein bisschen zurückgerudert und hat versucht, die Aussage, dass das also nun die letzte Enzyklopädie gewesen sein soll, die gedruckt wurde, schon wieder zurückgenommen und damit macht aus meiner Sicht auch Sinn, das offen gelassen, ob weiterhin eine Printausgabe produziert wird oder nicht. Aber grundsätzlich können wir erstmal den Schritt des Brockhauses begrüßen, dass jetzt sämtliche Inhalte demnächst, so hoffentlich zumindest, für jedermann kostenlos.
Aber die machen Ihnen doch jetzt Konkurrenz.
Was heißt Konkurrenz? Wir sind ein gemeinnütziges Projekt. Wir schielen nicht danach, möglichst viele Benutzer auf unseren Seiten zu haben, weil das ist das, worüber sich andere Seiten normalerweise finanzieren, über Leute, die die Werbung auf ihren Seiten betrachten. Wenn sie sich mal die Wikipedia anschauen, sie finden überhaupt keine Werbung.
Das stimmt, heißt,
bei uns ist es eher so, dass jeder zusätzliche Benutzer uns erstmal Geld kostet und vielleicht, wenn er die Wikipedia gut findet, mit seinen Spenden dann dazu beiträgt, dass wir weiterleben können. Aber wir sind nicht so in diesem Kampf. Wir haben kein Konkurrenzverhältnis zu anderen Wissensanbietern.
Gibt es da eigentlich Zahlen drüber, was der Traffic kostet?
Zum Traffic alleine kann ich es im Moment nicht sagen. Ich weiß nur, dass im Moment unsere jährlichen Betriebskosten weltweit bei etwa 4,6 Millionen US-Dollar liegen. Das klingt für eine Spendenorganisation relativ viel. Um damit die mittlerweile, ich glaube, 8 größte Website der Welt zu betreiben, ist es ein lächerlich kleiner Betrag.
Und bei Google ist es eigentlich jetzt gang und gäbe, dass als erster Treffer oben Wikipedia steht.
Ein US-Blogger hat schon mal vorgeschlagen, diesen Knopf auf der Google-Startseite, auf gut Glück heißt der, glaube ich, im Deutschen, einfach umzubenennen in Wikipedia, weil es immer denselben Effekt
hat. Herr Klampert, war schön mit Ihnen darüber zu sprechen. Wikipedia ist nun wirklich sehr bedeutend geworden und kaum einer, der einen Computer zum Arbeiten benutzt, wird noch in ein Buch schauen, was ja beim Kauf schon alt war und schon wieder überholt ist. Denn Wikipedia passt in unsere Zeit und gehört in unsere Zeit. Machen Sie bitte weiter so.
Dankeschön.
Es gibt mal wieder etwas Neues. Eine DVD, die sich nach 48 Stunden nach dem ersten Abspielen zerstört.
Ach, das ist doch nicht neu. Sowas hatten wir sogar in der Servicezeit schon mal. Das muss ja dann mindestens schon 3 Jahre alt sein. Und zwar hat da als letztes Bild, ich kann mich noch entsinnen, der Pizzalieferant hat eine Pizza gebracht und gleichzeitig war eine DVD dabei. Und die hat sich selbst zerstört, wenn man sie angeguckt hat. Man dachte sich nämlich, wer Pizza essen will, der will auch schon eine schöne DVD gucken.
Servicezeit, was ist das denn?
Ja, das war mal.
Ach so, ja. Also, das es geht um Folgendes, dass man einfach hier in den Videotheken künftig eventuell DVDs ausleihen kann. Die nimmt man mit nach Hause, die öffnet man, aber dann beginnt der Verfallsprozess noch nicht, sondern die spielt man ab. Und erst nach dem ersten Abspielen, etwa 48 Stunden später, wird sie unleserlich.
Es gibt auch welche, die sofort danach kaputt sind und es gibt welche, die halten 8 Stunden. Habe ich gelernt.
Mhm. Ja, ich finde, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wobei, ich muss nun ganz ehrlich sagen, es ist lustig und viele Leute haben da bestimmt schon Geld damit verdient. Aber da ich ja nun so eine DVD, jeden Stream, den ich auf meinem Rechner habe, in irgendeiner Art catchen kann und umleiten kann und speichern kann, ist das für mich nun nicht nur der richtige Kopierschutz.
Bei 3,99 €, was sie kosten soll, habe ich gelesen, machst du vielleicht gar keine Anstalten mehr, dass du da was kopieren willst.
Es kommt ja darauf an, das ist ja jetzt die DVD, die das kostet, ja. Aber es kommt ja darauf an, was nun der Film, der drauf ist,
noch an Lizenz gibt.
Das ist dabei. Ah ja. Ah ja, gut, das kann natürlich sein.
Die Idee, das Ganze dem Pizzabäcker mitzugeben, das ist natürlich noch viel fortschrittlicher als das, was du als neue Nachricht vorliest.
Gut, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass man hier für so Spontankäufe an Tankstellen oder im Blumenladen oder an der Brötchentheke oder so einfach sowas mal mitnimmt und dann irgendwann reinwirft und fertig.
Es ist mal wieder schade für die Umwelt, denn das wertvolle Öl geht da wieder flöten dabei.
Das ist wohl wahr und es sind im Moment, glaube ich, auch nur 5 Titel lieferbar. Marrakech, City of God, Sie liebt mich, sie liebt mich nicht.
Das möchte ich gerne haben.
Scary Movie, was möchtest du gerne haben?
Sie liebt mich nicht.
Ich liebe dich doch.
Nicht du.
Ach so. Ja, also, sonst hätte ich es ja gar nicht so lange mit dir ausgehalten.
Also. Na gut, okay, also das ist ein Spontankauf, wird von mir passieren.
Eine interessante Geschichte. Eben warst du noch dagegen und hast gemeckert und jetzt sagst du, du willst die haben.
Ja,
ich finde das gut, ich habe dich überzeugt, die Idee ist gut. Und die Zuschauer sollten sich das auch ansehen.
Die vergängliche Liebe. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit dem Begriff RFID. Ich sage immer RFID dazu, aber da folgt
mir. Aber das heißt doch RFID oder RFID. Wieso denn RFID?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also RFID. Ach, da ist er ja schon. Ja.
Hallo Pantelun.
Ja,
guten Tag hier.
Es gibt was Neues in puncto RFID. Und zwar gibt es da von der EU etwas. Kannst du ein bisschen was erzählen dazu?
Richtig, es gibt eine Konsultation. Das heißt, die EU will uns, die Menschen, einmal fragen, was wir denn von RFID halten. Es gab bereits weitere Konsultationen im Vorfeld. Daraufhin ist ein Papier erarbeitet worden. Und jetzt noch bis zum 25. April können wir jede und jeder, die das möchte, dieses Papier kommentieren. Dazu gibt es eine Website, die ist so lang und undeutlich auszusprechen, dass ich einfach sage, die findet ihr wahrscheinlich auch auf den Webseiten vom Computer Club 2 oder eben auf unseren vom Föbot e.V. und da klickt sich dann ganz prima hin. Es ist ein relativ kompliziertes Verfahren, da kommt eine Website, da muss man dann seine Daten auf Englisch eingeben, also den Namen braucht man, glaube ich, nicht zu übersetzen. Und man kann auch Deutsch eingeben, das ist kein Problem, aber die Frage ist dann, ob es dann wirklich so gut gelesen wird, aber ich denke, das kann man riskieren. Und die meisten Leute, die ja auch bei euch zuhören, denke ich, sind ja so techig, die Englisch ganz prima beherrschen, vor allen Dingen im technischen Jargon sicherlich sehr stilsicher sind. Und wahrscheinlich auch Privacy aussprechen statt Privacy oder so. Mhm. Und diese Studie, diese Website geht dann weiter. Es wird dann für jeden Punkt in dieser Konsultation wird ein Fenster aufgemacht, da kann ich 20 Zeilen Kommentar eingeben, mehr ist nicht zugelassen und dann gehe ich halt das ganze Papier entsprechend durch und bis zum Ende habe ich dann hoffentlich nicht allzu viel Zeit verbraucht, aber dann schöne Kommentare mit angegeben. Die sollen dann in die Abschlusskonsultation dann entsprechend einfließen.
Was will denn die EU damit erreichen, wenn sie jetzt die Bürger fragt? Das finde ich ja erstmal schon gut von der Sache her, dass wir überhaupt gefragt werden. Wenn es denn wichtig genommen wird, das weiß ich ja noch nicht. Aber was will man erreichen damit?
Bei dem Thema RFID, ich spreche das jetzt auch bewusst amerikanisch aus, weil RF heißt Radio Frequenz, Funkwellen, auf Deutsch würde es HFID heißen. Aber diese Übersetzung, diesen Terminus gibt es nicht. Also sprechen wir ruhig von RFID. Hat ja gezeigt, dass die Menschen da draußen im Lande und auch die Leute, die sich technisch ein bisschen auskennen und nicht unbedingt direkt in RFID involviert sind, eher doch große Probleme mit dieser Technik sehen. Und zwar diese Technik, wenn man sie in großer Dichte verbreitet, wenn überall Lesegeräte stehen, wenn ja auf jedem Joghurtbecher quasi ein RFID-Chip drauf ist, wenn alle Fahrkarten damit ausgestattet sind, Kreditkarten, vielleicht sogar Geldscheine, dass wir dann ein großes...
Alle E-Pässe,
genau dafür, da steckt da ja auch schon drin und demnächst dann auch Personalausweise, das ist ja auch geplant, dann haben wir ein großes Überwachungsproblem, weil die Dinger können potenziell unbemerkt ausgelesen werden. Wenn wir durch eine Türschleuse gehen, kann auf den Pass zugegriffen werden und Ähnliches. Oder wenn ich mit der Tüte aus meinem Laden an der Bushaltestelle stehe, liest die das, weil es ja ein Standard ist, dann auch ein. Hinterlassen wir dann digitale Spuren, ohne das bemerken zu können, ohne auch nur die Möglichkeit zu haben, uns da einigermaßen vorzuschützen. Und das hat die EU erkannt und sagte, ja gut, jetzt wollen wir doch mal hören gegen diese starken Lobbyverbände, die da unbedingt möglichst auch noch staatliche Gelder haben wollen, um RFID zu fördern, was für Bedenken es da draußen gibt und was man eigentlich tun muss, damit man mit dieser Technik, die ja an sich auch ganz spannend ist, überhaupt wirklich was machen kann.
Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Diskussionen darüber, aber die Leute, die als Befürworter betrachtet werden können, die sagen ja nun ganz klar, die Daten auf dem Chip sind verschlüsselt, der Zugang zum Chip kann nicht so leicht erreicht werden. Wobei, das ist so gar nicht wahr, das sind einfach nur Leute, die versuchen uns sehr dumm zu machen und zu halten, weil die Verschlüsselung der weit verbreiteten MIFARE RFID-Chips, die sind von dem Hersteller NXP. Die lässt sich in Sekundenschnelle aus einigen Metern Entfernung, fast 10 Meter Entfernung, dekodieren, brechen und dann kann man auf die Daten zugreifen. Das heißt, die technische Entwicklung ist weitergegangen, die Chips sind stehen geblieben und jetzt könnten wir theoretisch alle durchsichtig werden.
Ich kann da eigentlich jetzt nur zu nicken. Also ja. Unter anderem Jan Chrysler, auch vom Chaos Computer Club, hat ja da mitgeknackt an diesem MIFARE-Geschichte. Alle Leute, die das Wort MIFARE vielleicht nicht so kennen, das sind halt der Euphemismus für RFID-Karten, die in ganz vielen Studentenausweisen drin steckt. Also ja. Die Mensa-Karten, die damit bezahlt wurden, die können damit ganz wunderbar manipuliert und ausgelesen werden. Wir sehen also, auch hier ist die Technik nicht sicher. Der Machbarkeitswahn hat er wieder völlig zugeschlagen und die Industrie hat da gerade die Quittung bekommen. Aber wir müssen auch sehen, die meisten Anwendungen, die mit RFID so propagiert werden, sind noch nicht mal mit diesem knackbaren Standard verschlüsselt. Also verschlüsselt sind die Ausweise, auch da kann man schon Erkenntnisse rausziehen, aber in ganz vielen Bereichen, da wo es in den Consumer-Bereich hineingeht, da ist überhaupt keine Verschlüsselung da. Ist ja auch logisch, weil damit wird es teurer, weil da haben einfach Leute Patente drauf und die will man halt möglichst nicht kaufen.
Aber ist es denn denkbar, aus deiner Sicht mal, dass die EU sagt, okay, unsere Bürger wollen das nicht, wir verbieten diesen Kram?
Das ist meine große Hoffnung. Also bisher gibt da widerstrebende Sachen. Es gibt wohl einen Teil in der EU, die ganz klar sagen, also es wird jetzt nicht in dem Sinne verboten, aber es soll Regulierungen geben. Und eine Regulierung kann natürlich faktisch dazu führen, dass Einführen von solchen Chips und allen möglichen Anwendungen undurchführbar wird. Und an den Stellen, wo es wirklich gefährlich wird, muss man eben auch ganz klar sagen, ja, da müssen wir eben manche Vorteile, die es vielleicht gibt, bisher habe ich bei RFID kaum Vorteile sehen können, wenn es da wirklich welche geben soll, dann muss man eben im Zweifelsfall auch mal auf einen Vorteil verzichten und dann doch lieber überlegen, ob wir im in einem Pass lieber dann einen 3D-Barcode einbauen, der dann immer klar ausgelesen wird, statt eben diesen dummen, alles teuer machenden Chip zu installieren.
Da wird aber einer wird da weinen, und zwar der Professor Ten Hompel, den hatten wir auf der CeBIT gehabt, und der will ja das Internet der Dinge realisieren. Das heißt, jedes Paket kriegt so einen RFID-Chip und die können dann an den Straßen vorbeifahren. Jeder Koffer im Flughafen kriegt so ein Ding dran, dass es nach Los Angeles geht oder irgendwo hin. Und dann sollen die untereinander auch kommunizieren. Und wenn da plötzlich ein Paket in China ankommt, was für Berlin gedacht war, dann soll es selbst den Weg wieder zurück nach Berlin finden und so weiter und so weiter. Der wird aber dann heulen.
Naja, ich muss mal sagen, wenn ich jetzt nicht nur Herrn Hompel sehe, sondern auch andere Professoren, die an dieser Materie mitgeforscht haben, dann sage ich, dann heulen sie über ihre eigene Blödheit, weil sie sind einfach viel zu früh, bevor etwas fertig entwickelt war, damit an die Industrie herangetreten. Also die haben einfach Sachen rausgehauen, die eben nicht fertig waren, wo nicht zu Ende gedacht worden ist und waren dann völlig überrascht, dass Leute wie wir kommen, einen versteckten Chip in einer Kundenkarte entdecken, dem Metro-Konzern sagen, ey Leute, so geht's aber nicht, dass ihr den Leuten quasi eine Wanze in die Tasche steckt. Wir haben ihnen nachgewiesen, dass mit der Vorstellung den EPC-Code, also ein Warenproduktcode, der weltweit gelten soll, mit Seriennummer auf die Chips zu schreiben, dass ich dann quasi jede Ware, die mit so einem Chip ausgestattet ist, ich umetikettieren kann, ohne dass es mir nachgewiesen werden kann mit einem einfachen Laser, den ich in der Tasche habe, weswegen auch der ganze Rollout nicht funktioniert hat. Da muss ich einfach sagen, diese Tränen, die gönne ich ihm dann auch, verdient sicherlich auch genug Geld, um Taschentücher zu kaufen, um sich die Tränen zu trocknen.
Ja, ich glaube, der Future Store da von der Metro, der hat ja auch böse Prügel bezogen.
Ne? Naja, den haben sie jetzt halt dicht gemacht. Das war eine alte Forderung von uns aus dem Jahr 2004, also am Anfang 2004. Sie haben ihn eben komplett abgeschaltet. Es wird jetzt ein bisschen mit Logistik noch rumgespielt, also im Lagerbereich. Aber um nochmal auf die Koffer zuzukommen, die Sie da gerade erwähnt haben, also die Gepäckbänder auf den Flughäfen, das ist eine der wenigen Ebenen, wo ich mir vorstellen kann, dass eine Ausrüstung mit RFID-Chip in den Fähnchen, die an den Koffer gehängt wird, tatsächlich sinnvoll ist, weil eben dort sehr viel Beschädigungen stattfinden. Ich kann mir vorstellen, dass es da zu einer größeren Sicherheit im Gepäckbereich kommt. Und das Ganze ist ja in der Regel auch in einem geschlossenen System.
So,
da habe ich gar kein Problem groß mit.
Ich habe eben einen Termin gehört, 25. April.
25. April ist das Ende dieser Konsultation. Wer klug ist, gibt seine Sachen bis zum 24. ein. Ja.
Es gibt einen amerikanischen Weg, damit umzugehen, und zwar der US-Bundesstaat Washington. Da tritt im Juli dieses Jahres ein Gesetz in Kraft gegen das illegale Auslesen von RFID-Daten aus Ausweispapieren. Die machen es ja eigentlich richtig. Illegal, der Staat macht sowas nicht illegal, der kann dann weiter lustig kontrollieren, ja, die genau. Technik geht weiter.
Die müssen das
aber,
ja wissen.
Aber wir dürfen es dann nicht mehr, wir dürfen dann noch nicht mal mehr kontrollieren. Ich hoffe, dieser Weg wird bei uns nicht beschritten.
Wir haben so einen Weg bereits, es gibt den Hacker-Paragraphen, den unsinnigen, das sieht so ähnlich aus, also es geht in die gleiche Richtung, auch das ist dumm. Und ich denke, wir haben ein Demokratieproblem, unser Parlament muss klüger werden, unsere Kabinette müssen klüger werden, wir brauchen Intelligenz in der Regierung und ich hoffe, dass die endlich mal kommt.
Wo kriegen wir die her?
Und wir dürfen Mikrowellenherde benutzen.
Guten Appetit.
Ja, danke. Schönen Dank, schönen Tag noch. Ja.
Danke.
Tschüss. Intel hat etwas vorgestellt, man hat eine Entwicklung marktreif, dass man 100 Kilometer per WLAN überbrücken kann. Dazu braucht man zwei Parabolantennen und Antennen, die müssen dann auf einem Mast stehen, damit sich die auch sehen können. Und es ist sogar bewiesen worden, dass man bis zu 300 Kilometer per WLAN überbrücken kann. Der Trick ist, dass man eine Modifikation der WLAN-Protokolle vorgenommen hat, bis auf die MAC-Ebene herunter, um die langen Antwortzeiten zu berücksichtigen, die durch die Laufzeit bedingt sind.
Das ist aber dann eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, keine Rundverbindung.
Das ist erstmal eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Es geht darum, dass es immer noch weiße Flecken gibt, sogar in Deutschland auf der Landkarte, wo man kein Internet mit einer hohen Geschwindigkeit bekommen kann. Und hier könnte man jetzt über WLAN eine Richtfunkstrecke aufbauen.
Ins Dorf rein.
So, und die beiden Geräte, die dafür notwendig sind, die hat Intel angekündigt mit 1.000 Euro als Gesamtkosten. So, und wenn sich da so 10 oder noch mehr Leute sowas sowas teilen, dann könnten sie an der Welt, an der schnellen Welt zum Internet teilnehmen. Also ich denke, das ist eine interessante Sache.
Ging das dann im Ort dann mit WLAN weiter?
Dort könnte man es dann, ja, das ist ja dann vollkommen frei, wie man es dann weiter verteilen will.
Oder Kabel auch.
Oder Kabel, ja gut. Aber DSL. Wer wird Kabel? Ja, genau.
Ja, DSL.
Ja, wir gehen per WLAN dahin und machen dann DSL ran. Nee, also das bestimmt nicht. Und das soll also dieses Jahr im dritten Quartal auf dem Markt erscheinen und dann könnte man auch diese weißen Flecken recht kostengünstig anschließen.
Also jetzt bin ich ja doch, das will doch per DSL. Wenn du mit WLAN ins Dorf kommst, so, dann hast du ja Punkt zu Punkt.
Ja.
So, und dann gehst du runter und dann gehst du ins Telefonnetz hinein und gehst dann mit DSL weiter.
Wenn du einen Mast hast mit 15 Meter Höhe, wo dieser Empfänger drauf ist, dann machst du von da aus noch ein paar Router hin oder ein paar Access Points.
Ja gut, lass die Leute machen, was sie wollen.
Aha.
Macht doch, was ihr wollt.
Gut, macht doch, was ihr wollt, ja. Ja, ich finde eine gute Sache. Und es gibt immer noch viel zu viele Ecken, wo man nicht keinen schnellen Zugang hat, wo die Leute wirklich nur sehr, sehr begrenzt ins Internet können. Und wenn man
das
so eine Lösung...
Das ist wirklich erstaunlich, dass das so lange dauert.
Ja, wenn zu wenig Teilnehmer da sind, dann sind die Provider nicht daran interessiert, aber sich die Kosten ans Bein zu
Es sollte doch WiMAX da Abhilfe schaffen.
Kommt ja wahrscheinlich auch noch, aber dann braucht man es vielleicht nicht mehr.
Ja, und was wir nicht mehr brauchen, wir brauchen nicht länger zu reden, denn wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir heben den Daumen.
Den rechten Daumen nehme ich, genau wie du auch.
E-Büb.
Oh, das ist ja was Neues, dass du jetzt mal sagst. Immer E-Büb.
Immer.
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 E-Büb.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.